bringe euch natürlich die Grüße der Gemeinde aus Oberhausen. Die haben wahrscheinlich jetzt genau angefangen, genau 10.30 Uhr. Also geht es dort auch in Oberhausen gerade los mit dem Lobpreis. Und von daher ist es einfach schön, wie an einem Sonntag über die Welt verteilt in jeder Minute Gott gelobt wird. Ich möchte eine...
Das mache ich dir aus dem Weg.
Sehr gut. Danke. Ich möchte heute eine etwas längere Passage lesen. Ich hoffe, das ist für euch nichts Ungewöhnliches. Und zusammen wollen wir das Kapitel 7 von Jesaja lesen. Der Herr sei gelobt. In Juda war Ahas, der Sohn von Jotham und Enkel von Usia, König. Damals zogen Resin, der König von Syrien, und Pekach, der Sohn von Amalia, der König von Israel, gegen Jerusalem heran. Sie griffen die Stadt an und konnten sie aber nicht einnehmen. Im Königspalast wurde gemeldet, die syrischen Truppen stünden schon im Gebiet von Ephraim. Der König zitterte und mit ihm das ganze Volk, wie Bäume, die vom Sturm geschüttelt werden. Da gab der Herr dem Propheten Jesaja den Auftrag: Nimm deinen Sohn Scher-Jashub mit und geh zu König Ahas hinaus, am Ende der Wasserleitung am oberen Teich, auf die Straße, die zum Tuchmacherfeld führt. Sag zu Ahas: Bleib ruhig, hab keine Angst. Werde nicht weich vor den Zorn Resins und Pekas, sie sind nur qualmende Brennholzstummel. Die Syrer unter Resin und die Ephraimiten unter dem Sohn Ramalias planen zwar Böses gegen dich. Sie sagen: Wir wollen nach Juda hinaufziehen, den Leuten dort Angst einjagen, das Land an uns bringen und als neuen König den Sohn Tabals einsetzen. Aber der Herr, der mächtige Gott, sagt, das wird ihm nicht gelingen. Syrien ist nicht stärker als Damaskus und Damaskus nicht stärker als Resin. Und das Reich der Leute von Ephraim in 65 Jahren wird es am Ende sein und das Volk wird nicht mehr bestehen. Denn Ephraim ist nicht stärker als Samaria und Samaria nicht stärker als der Sohn Remalias. Vertraut auf den Herrn. Wenn ihr nicht bei ihm bleibt, dann bleibt ihr überhaupt nicht. Weiter ließ der Herr, der König, sagen: Fordere doch zur Bestätigung ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, ganz gleich, ob aus dem Totenwald oder aus dem Himmel. Ahas antwortete: Ich verlange kein Zeichen, ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja: Hört, ihr vom Königshaus, es reicht euch wohl nicht, dass ihr den Menschen verlasst werdet, müsst ihr auch noch die Geduld meines Gottes auf die Probe stellen. Deshalb wird der Herr euch von sich aus ein Zeichen geben. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird sie Immanuel, Gott steht bei uns, nennen. Er wird Butter und Honig essen, bis er Gutes und Böses unterscheiden kann. Noch bevor er alt genug ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, wird das Land der beiden Könige verwüstet sein, von dem du jetzt Angst hast. Aber der Herr wird für dich, dein Volk und deine Familie eine Unglückszeit kommen lassen, wie man sie seit der Trennung Israels von Juda nicht erlebt hat. Das wird durch den König von Assyrien geschehen. Der Tag kommt, an dem der Herr den Feind herbeinholen wird. Er pfeift den Fliegenschwarm an den Mündungen des Nils und den Bienenschwarm in Assyrien. Und sie werden kommen und sich niederlassen in den Talschluchten und Felsspalten, in allen Dornenhecken und allen Tränkstellen. Wenn es soweit ist, wird der Herr den König von Assyrien in Dienst nehmen. Von jenseits des Euphrats holt er ihn herbei. Er wird ihn als Schermesser benutzen, um euch das Kopfhaar abzuscheren, auch die Beinhaare und den Bart. Wenn diese Zeit kommt, wird jeder nur noch eine Kuh und zwei Ziegen haben. Aber die werden so viel Milch geben, dass die ganze Familie Butter essen kann. Wer dann noch im Land übrig geblieben ist, wird sich mit Butter und Honig ernähren. Wenn diese Zeit kommt, wird man die Weinberge ungepflegt lassen müssen, sogar solche, die 1000 Weinstöcker tragen, jeder ein Silberstück wert. Sie werden von Dornen und Disteln überwuchert. Das ganze Land wird von Dornen und Disteln sein. Man wird höchstens noch mit Pfeil und Bogen dorthin gehen, um zu jagen. Auch die Hügel, die jetzt noch mit der Hacke bestellt werden, wird niemand mehr betreten, aus Angst vor den Dornen und Disteln. Rinder wird man dort weiden lassen und Schafe werden den Boden zertreten. Wie gesagt, eine etwas längere Passage und am Anfang könnte man denken, oh Mann, was ist da alles versteckt? Und bevor wir in die Passage wirklich reingehen, ist es wichtig, die geopolitische Situation der damaligen Zeit einfach näher zu haben. Wir haben diesen besagten syrischen König und wir haben auch den israelitischen König. Die sind nach Jerusalem gekommen und mochten und wollten die Stadt einnehmen, die wollten Krieg führen. Aber warum ist es so weit gekommen? Die damalige Zeit, wir befinden uns knapp 730, 735 vor Christus, war eine sehr unruhige Zeit. Wir hatten die assyrische Großmacht, die langsam anfing, wirklich ihre Vormachtstellung mit Präsenz zu zeigen. Das heißt, die ganzen Völker, die ganzen Ländereien, die um Assyrien herum waren, wurden immer stärker bedroht, weil dieses große Land immer mehr nach Süden drängte. Und da war natürlich Syrien, da war Israel, da war auch Tyros, Sidon, diese ganz kleinen Länder, die Angst hatten. Also haben die sich gedacht, weißt du was, wir machen eine Allianz, wir wollen auf jeden Fall nicht unter assyrischer Lehnsherrschaft kommen und somit wollen wir als Allianz gegen diesen König kämpfen. Aber die wussten natürlich, wir sind viel zu schwach zu viert, also holen wir uns einfach ein paar Könige mehr und haben auch bei Ahas in Juda angefragt. Er hat gesagt, nee, ich möchte nicht da mit euch im Norden Krieg führen. Und der wusste ganz genau, ich habe an der Südgrenze Ägypten, wenn ich jetzt Probleme im Norden kriege und im Süden Ägypten habe, dann bin ich ja in der Zange und das war es dann mit mir. Also lasst mich mit euren Kriegereien doch in Ruhe. Und genau das war das Problem. Das war die falsche Antwort, die er gegeben hatte. Das passte natürlich weder den Syrern noch dem israelischen König. Die sagte, das geht ja nicht. Also du hast natürlich das zu tun, was wir wollen. Also sind sie nach Jerusalem marschiert und befinden uns gerade in diesem Krieg, der auf 733 bis 736 vor Christus datiert wird. Und der König von Juda sieht diese Streitmacht. Jetzt stellt euch mal vor, geopolitisch in jedem Krieg immer schwierig. Du siehst deinen Feind, er kommt nicht nur mit zwei Leuten, er kommt natürlich so, dass er dich auch besiegen kann. Und du fängst an, Angst zu kriegen. Und dort steht, der König hatte Angst und mit ihm natürlich das ganze Volk. Wenn die Führungsperson Angst bekommt, dann sind natürlich diejenigen, die ihm dienen, auch mit Angst versehen. Das heißt, wie so ein Wald, der mitten im Sturm steht, wo man die Bäume von links nach rechts schlagen lässt, so hat sich das Volk gefühlt. Weil sie wussten, es sind jetzt Monate vergangen, es sind Jahre vergangen, der Feind steht immer noch vor unseren Toren. Was wird jetzt passiert? Werden wir jetzt wirklich aus dieser Stadt weggejagt? Das ist die geopolitische Situation. Die andere Situation, die sehr schön ist an dieser Passage, in Kapitel 7, wir haben eine Messias-Verheißung, die dort in diese Situation des Krieges hineingebracht wurde. Und wir haben auch gleichzeitig ein prophetisches Wort, was in der Zukunft mit dem Volk passieren wird. Das heißt, wir haben ein Kapitel, wo sehr viel drin verwoben wird und das liest sich einfach sehr gut. Man hat nicht das Gefühl, oh jetzt, genau jetzt fängt es an, was ganz anderes zu werden, sondern man liest es sich richtig flüssig von oben nach unten und das zeigt auch, wie ruhig Gott mit dem Volk geredet hat. Und der erste Punkt, mit dem ich heute wirklich reden möchte, am heutigen Tag ist, wenn Gott regiert an einem Ort, kann dieser Ort nicht eingenommen werden. Was war in Jerusalem? In Jerusalem befand sich der Tempel. Im Tempel war die Gegenwart Gottes. Die Herrlichkeit Gottes befand sich noch im Tempel. Sie war noch nicht aus dem Tempel hinfortgegangen. Das passiert erst 2 Jahrhunderte später. Unter Hesekiel wird gesagt, dass die Herrlichkeit den Tempel verlassen hat. Aber zu dem Zeitpunkt, als dieser Krieg herrschte, war die Gegenwart Gottes noch präsent in Jerusalem. Und ich glaube, dort, wo Gott regiert, dort, wo er wirklich als König ist, da kann sich jeder Feind kommen, das wird einfach nicht möglich sein. Gott wird niemals zulassen, dass dort, wo er König ist, irgendjemand kommt und sagt, geh weg, jetzt bin ich da. Es kann eine Stadt sein, Jerusalem, aber viel wichtiger als Jerusalem regiert Jesus woanders, in unseren Herzen. Des Öfteren kommen die Feinde und manchmal sind es auch wie Israeliten noch nahe Verwandte, vielleicht unter dem Deckmantel der Christenheit und sie kommen an uns und sie machen uns Angst. Steht ja nicht dort, dass das Volk ohne Angst war, sondern Angst ist immer auch bei uns noch heute vorhanden. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, Jesus regiert in unserem Herzen. Und solange Jesus in unserem Herzen regiert, ist das Herz uneinnehmbar. Egal wie viele Feinde kommen, egal wie lange die Feinde vor der Tür stehen und auch egal, welche Allianzen sie bilden. In der heutigen Zeit könnte man sagen, es ist genauso unruhig, genauso komisch. Und wir stellen uns vor, Herr, was passiert um uns herum? Vieles können wir nicht verstehen. Vieles wird uns auch nicht offenbart. Aber eins ist immer nur wichtig. Ist Jesus in meinem Herzen? Reagiert er in diesem Tempel, den ich darstelle? Und wenn das so ist, wenn es für dich so ist, dann nimm das Wort, das Gott über Jesaja gesagt hat, und mach es zu deins. Bleib ruhig. Hab keine Angst. Denn Gott weiß, was er tut. Gott weiß, dass dort, wo er ist, nichts passieren kann. Nun könnten wir über Ahab oder Ahas reden, wie als König war, aber das ist nicht die heutige Predigt. Viel wichtiger ist das, was danach gesagt worden ist. Gott bittet, nenn mir doch etwas, was ich dir als Zeichen geben kann, damit du Vertrauen hast, dass das, was ich dir sage, wirklich wahr ist. Und mal wieder wird die falsche Antwort gegeben. Scheint bei diesem König irgendwie drin zu sein, immer das Falsche zu sagen. Aber Gott hat ein Zeichen gegeben. Und das ist der zweite Punkt. Wenn Gott ein Zeichen gibt, dann geht es immer um Rettung. Es geht nie um etwas, was man nicht deuten kann. Wenn Gott ein Zeichen gibt, ist es immer um Rettung. Und er hat nicht irgendein Zeichen gegeben, was wir nicht deuten können, sondern er hat ein Zeichen gegeben, was 700 Jahre später die Rettung der ganzen Menschheit geworden ist. Jesus Christus. Die Geburt von Jesus wird hier verkündet. Natürlich könnte man sagen, bringt das den König zur damaligen Zeit nicht, aber es ist ein Zeichen, das er gegeben hat. Gott hat gesagt, eines Tages wird ein Kind geboren werden. Das wird Gott mit uns. Das heißt, Gott wird mit diesem Kind sein. Und weil wo dieses Kind ist, wo dieser Mann ist, ist Gott automatisch auch mit, weil Jesus Gott ist. Und überall dort wird er Rettung bringen. Und er hat gleichzeitig gesagt, noch bevor dieses Kind wirklich geboren wird, werde ich diese zwei Könige, die dich gerade belästigen, vernichten. Er hat auch gesagt, 65 Jahre. Passt ungefähr, denn keine 65 Jahre später hat Assyrien wirklich das komplette Nordreich Israels und auch Syrien, die da diesen Krieg geführt haben, vernichtet. Man hat nie wieder von diesen Völkern, von diesen, sag mal, Stämmen gehört. Sie wurden einfach geschluckt und getilgt. Ein zweites Zeichen, wenn Gott etwas sagt, dann passiert es auch. Wir müssen nicht warten, könnte vielleicht sein, dass er sich vertan hat. Nein, wenn Jesus sagt, ich möchte dir etwas geben, dann wird er dir das geben. Egal, was der Feind sagt, egal, wie viele Feinde sind, Punkt 1, egal, wie viele vor deiner Tür stehen, Jesus möchte Rettung bringen. Und noch was viel Schöneres ist passiert, wir befinden uns ja in Jerusalem, die Stadt, die nicht eingenommen werden kann. Und als Jesus gestorben ist, ist er wo gestorben? In Jerusalem, auf Golgotha. Das bedeutet, er als Gott befand sich wieder in dieser Stadt. Und das, was viele als die größte Niederlage bezeichnen würden, ist der größte Sieg, den er davongetragen hat. Denn dort, wo Gott ist, kann nichts eingenommen werden. Er war in Jerusalem. Egal, was um der Welt herum passiert wäre, an dem Tag, an dem Jesus gesagt hat, ich lasse mein Leben, hätte diese Stadt niemals eingenommen werden können. Warum? Weil er da war. Vieles sieht aus menschlicher Sicht so komisch aus. Aber aus christlicher Sicht merken wir, tja, das, was viele als Niederlage sehen, sind Siege. Und Jesus hat Rettung gebracht. Und er hat sie wirklich gebracht. Nicht nur für die Juden, nicht nur für diejenigen, die wirklich unter dem Problem geherrscht haben, weil sie belastet waren von Königen, sondern für die ganze Menschheit. Denn was Jesus an Plan hat, ist immer perfekt. Nun befinden wir uns, und das war der zweite Punkt, zum dritten Punkt, da werde ich mich etwas länger aufhalten, Gottes Plan. Viele fangen an zu philosophieren und denken, in Gottes Plan muss ich als treuer Christ vorkommen. Und da muss ich dich leider enttäuschen, in Gottes Plan können wir vorkommen als Christen, wir müssen es aber nicht. Wir spielen nämlich in Gottes Plan nicht die Hauptrolle, die spielt schon Jesus Christus. Wir sind Werkzeuge, die in seinem Plan genutzt werden, aber eine Hauptrolle können wir nicht einnehmen. Wenn Feinde vor unserer Tür sind, die uns belasten, und Gott uns verspricht, dass Rettung kommt und er uns die Rettung gegeben hat, heißt es nicht, dass die Feinde, die vor unserer Tür sind, durch uns geschlagen werden. Sondern Gott kann, wie auch immer es in seinem Plan am besten aussieht, sich einen gebrauchen für eine kurze Zeit, um das Problem zu lösen. Wie er das löst, das werden wir dann nur feststellen, wenn die Zeit eingekommen ist. Sondern vielleicht sagen, ich hatte mal ein Problem, wo ist es denn jetzt? Weil wir es einfach nicht merken. Assyrien wurde hier als Reich auch von Jesaja prophezeit, dass dieses Reich wirklich kommen wird. Und er hat auch etwas gesagt, was knapp 200 Jahre später erst eintreffen sollte. Es sollte nicht nur der König von Assyrien sein, sondern auch der König von Babylon, die wie eine Heuschrecke alles kahl gegrast haben, was da in Juda war, und das ganze Volk Hesekiel, Daniel natürlich in Gefangenschaft gebracht haben. Aber da passiert etwas, wo viele sagen, das ist komisch. Es kommt eine ganz bittere Zeit. Gott sagt uns, ja, die bittere Zeit wird auch für dich kommen. Aber die bittere Zeit ist für diejenigen, die im Land bleiben, eine Segenszeit. Wie kann das sein? Das Volk wird verschleppt. Nicht nur Tausende, sondern fast 1 Million Menschen werden von A nach B gebracht. Diese Personen sind als Arbeitskräfte nicht mehr in dem Land vorhanden. Diese Personen haben nicht mehr das Bedürfnis, aus dem Land ernährt zu werden, sondern sie werden ernährt dort, wo sie in Gefangenschaft gebracht wurden. Das bedeutet, das ganze Land liegt brach. Und die Menschen, die in dem Land bleiben, wo man denkt, ach, die hat es aber ganz schwer getroffen, die sind zurückgeblieben, das sind die Ärmsten der Ärmsten, das werden diejenigen, die dann von Gott so gesegnet sind, dass die reich werden. Und die werden so wenige sein, dass sie gegen die Dornen und Disteln, das ist immer ein Zeichen dafür, dass man die Ländereien nicht mehr bewirtschaften konnte, nicht weil man das Geld nicht mehr hatte, sondern weil man die Arbeitskräfte nicht mehr hatte. Wir reden hier von aber Hektar von Land, von Weinbergen und Ähnlichem. Und ich weiß nicht, wer in der Landwirtschaft bewandert ist, aber so ein Weinberg braucht ständig Arbeit. Also wer ein Weinberg pflanzt und denkt, das ist so ein Hobby, das mache ich am Samstag und Sonntag, tu es nicht. Das ist ein Hobby, da fängst du montags an und hörst sonntags auf. Und zwar fängst du montags um 7 an und hörst sonntags um 21 Uhr auf. Da geht es aber richtig rauf und runter, du hast immer zu tun. Und das zeigt uns, die Weinberge, ein Zeichen von Segen, konnten nicht bewirtschaftet werden. Da war so viel Land, so viel Arbeit für diejenigen, die als Rest in dem Land gelassen wurden, ist, dass die anfingen, Segen zu empfangen. Natürlich ist es traurig, wenn Gott jemanden strafen muss, aber Gottes Strafe ist nie eine Strafe, die verurteilt. Gottes Strafe ist immer eine Strafe, die mit einem Segen endet. Das Volk ist nach 70 Jahren aus Babylonien wieder zurückgekehrt und sie waren an der einen oder anderen Stelle dankbar, dass diejenigen, die in Juda geblieben sind oder die dort verlassen worden ist, doch noch etwas an Landwirtschaft gemacht worden ist. Denn wenn man 70 Jahre gar nichts tut in einem Land, ist es viel schlimmer, als wenn doch noch was getan wird. Und das Land, was da? Dornen und Disteln. Dornen stehen immer für Gefahr, für Schmerz. Das ist das, was uns auch erwartet. Wir können nicht als Christen dort stehen und sagen, wir werden jeden Tag immer einen besseren Tag haben als den gestrigen Tag. Nein, auch für uns kann es passieren, dass wir aufgrund von Gottes Plan in Zeiten reinkommen, wo wir nicht unbedingt schuld sind, dass diese Zeiten da sind, aber wo wir dann durch diese Trübsalzeit auch hindurch müssen. So wie es jeder Mensch hindurch muss. Das bedeutet nicht, dass wir in dieser Zeit allein gelassen werden, denn Jesus regiert in unserem Herzen und somit kann nichts passieren. Und das Zweite ist, auch in der Zeit der Trübsal ist Segen da. Und es wird so viel zu tun sein, es wird so viel Segen da sein, dass man als Menschen trotz des Schmerzes sagt, ich komme mit meiner Arbeit, mit dem, was Gott mir gegeben hat, einfach nicht hinterher. Man muss Ländereien brach liegen lassen. Manchmal denkt man, Segen vorzudefinieren, zu sagen, so muss das eintreffen. Aber so wie Gott sich jemanden leihen kann, um ein Volk wieder auf den rechten Weg führen zu lassen, so können wir in der heutigen Zeit nicht sagen, so muss der Weg für mich kommen, sondern wir nehmen es, wie Gott es uns gibt. Wir nehmen es an, denn wir wissen, derjenige, der in unserem Leben regiert, der als König da ist, wird nichts zum Schlechten machen, sondern immer zum Guten. Am Ende redet man davon, dass das ganze Volk Honig und Milch, in einigen Übersetzungen steht sogar Honig und Sahne, gegessen hat. Sein Zeichen von Wohlstand. Obwohl eine Trübsalphase kommt, steht am Ende Honig und Sahne, Honig und Milch. Zeichen von Wohlstand und von Reichtum. Und das ist die Hoffnung, die Jesus uns gegeben hat. Vielleicht befindet sich der eine oder andere in einer Situation, wo er von Feinden umzingelt ist, wo er sich fragt, Herr, so lange Zeit, sie zermürben mich. Vielleicht kommt der ein oder andere Bruder, der dir einen Ratschlag gibt, wo du ganz genau weißt, der kommt jetzt nicht unbedingt vom Himmel. Kann auch passieren. Sind alles Menschen. Aber lass dich nicht entmutigen durch die Zeit, in der du dich gerade befindest. Lass dich nicht entmutigen durch die Zeichen, die vielleicht um uns herum sind, sondern bleib gestanden. Lassen wir den König weiterhin auf den Thron in unserem Herzen regieren. Und dann bleiben wir ruhig. Wir wissen, am Ende aller Zeit wird die Zeit kommen, wo es nur Honig und Milch gibt. Wenn wir eines Tages wirklich vor Gott stehen können. Also ich stelle mir das immer vor, der Moment, wo ich in den Himmel komme, das Erste, was ich tun werde, ist vor Gott knien und sagen, danke. Danke, dass ich in deiner Gegenwart sein kann. Danke, dass ich endlich dein Gesicht sehen kann und nicht sterben muss, sondern für die Ewigkeit diesen Anblick genießen darf. Und das ist das, was Jesus uns verheißt. Dafür ist er gekommen, dafür hat er uns Rettung gebracht, damit wir am Ende der Zeit, unabhängig des Schmerzes, der Dornen, die sich in unser Fleisch vielleicht hineindrehen und auch zu tiefer liegenden Wunden führen, die werden alle vergessen sein, die werden alle geheilt, denn wir werden in der Gegenwart Gottes stehen. Und da wird es nur noch darum gehen, dass wir in Milch und Honig im Überfluss sein möchten. Damit möchte ich schließen und direkt zum Gebet kommen. Ich möchte euch bitten, die Augen zu schließen.